Hallo und herzlich willkommen. Und meine erste Frage an Lutz Kerschowski: Gibt es irgendwas aus DDR-Zeiten, was Sie heute vermissen?
Ja, ich würde mal sagen, die Langeweile. Es konnte in der DDR schon sehr langweilig sein. Die Zeit konnte stillstehen. Ich habe das geliebt, muss ich sagen. Und ich habe eine Freundin damals gehabt, die kam aus Baltimore. Die hat Literatur studiert in Berlin. Und die schrieb mir dann später, ich vermisse die ruhigen Nachmittage bei einer Tasse Tee ohne Zeitdruck bei euch in Ost-Berlin.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Lutz Kerschowski, Gitarrist und Komponist.
Hallo nach Berlin, Lutz Kerschowski, wobei genauer gesagt hallo nach Pankow.
Hallo nach München. Wo in München?
Direkt am Bahnhof, im Funkhaus, Bahnhof, okay. Hörfunk. Ja, Pankow ist Ihre alte Heimat, Ihr geliebter Bezirk. Da haben Sie schon als Kind mal gewohnt und jetzt wieder. Was bedeutet Ihnen Pankow?
Ich glaube, Berlin, sagt man auch, ist so ein Sammelsurium von Dörfern, die Großstadt spielen. Und die einzelnen Ecken in Berlin, die man ja gerne Kieze nennt, die sind sehr unterschiedlich. Berlin ist ja auch ziemlich groß. Und eigentlich lebt man in Pankow, so wie wahrscheinlich auch in Charlottenburg oder Köpenick, in Treptow, Prenzlauer Berg, in seinem Kiez und wird damit groß. Und ich mag das, dass ich, wenn ich durch Pankow laufe, Leute sehe, die ich eigentlich nicht kenne, aber wo ich weiß, die gehören dazu und die waren schon immer hier.
Aber es gibt inzwischen auch viele Leute, die zugezogen sind. Woran merkt man die Gentrifizierung bei Ihnen in Pankow?
Ja, ich könnte jetzt einfach sagen, an mittelalten Frauen in teuren Mänteln, die einen Doppelkinderwagen vor sich herschieben und dabei ein Handy am Ohr haben. Man merkt es aber auch daran, dass fast alle Häuser inzwischen oben noch eine Etage raufgebaut haben. Die Straßen sind zu eng für die vielen Autos und es entstehen auch Lückenbauten, die protestlich sind. Also ich fühle mich inzwischen im Zentralpankow, wo ich früher gewohnt habe, nicht mehr wirklich wohl.
Gab es denn in Pankow zu alten DDR-Zeiten auch Platz für den Underground, sozusagen für die Subkultur? Gab es da ein paar Punks, die auch rumgerannt sind? Ein paar Mutige?
Ich muss da noch früher ansetzen, weil für Punk bin ich auch schon zu alt. Natürlich gab es Punk in Pankow, aber zu meiner Zeit gab es dort ein Clubhaus, ziemlich zentral in der Nähe von Pankow-Kirche. Und da trafen sich die mehr oder weniger subversiven Liedermacher um Wolf Biermann. Und dort war auch der Probenraum von der Band Engerling, die ich dort immer mit ihrem alten grünen Wolga gesehen habe. Und das war eigentlich schon auch eine Art Underground.
Nun waren Sie zu DDR-Zeiten sehr bekannt. Gleich Ihr erstes Album bekam einen Plattenvertrag bei der Plattenfirma Amiga. Gibt es denn heute noch Situationen, wo Sie darauf angesprochen werden?
Ja, erstaunlicherweise bin ich vielleicht gar nicht so bekannt, weil ich habe ja dann schnell was anderes gemacht. Ich hatte auch zu DDR-Zeiten nicht wirklich Hits und wollte eigentlich eher immer mit Musik zu tun haben, als jetzt direkt eine Musikerkarriere anzustreben oder daran zu basteln oder so. Aber erstaunlicherweise war das damals eine spezielle Zeit, Mitte der 80er Jahre, in der es, glaube ich, auch eine große Erwartung allseits gab. Wie geht's hier jetzt weiter? Und da knallten wir rein und passten scheinbar genau da rein. Deshalb hatten wir auch relativ schnell relativ viel Erfolg. Und ich glaube, da habe ich mir einen relativ guten Ruf erworben, der auch zum Glück heute noch nachwirkt.
Jetzt gibt es Bands aus DDR-Zeiten wie die Pudis, wie Karat, wie Karussell, die nach wie vor sehr gefragt sind, manche sogar mehr denn je. Wie erklären Sie sich das?
Ja, zum einen glaube ich, dass viele Leute dahin gehen, weil es ihre Jugend ist, weil sie das gut finden. Vielleicht auch, weil ihnen mit der DDR ein Stück Heimat verloren gegangen ist und sie sich daran erinnern möchten. Dann sind diese Bands aber natürlich auch sehr mainstreamig. Die Pudis sind ja doch sehr schlagerhaft, das ist ja so ein Rockschlager und der läuft in Deutschland eh gut.
So, und Sie sind nach wie vor noch musikalisch aktiv, nicht mehr wie damals mit der Kerschowski-Band. Sie machen inzwischen Filmmusik. Wo könnten wir Ihnen denn schon mal begegnet sein, Herr Kerschowski?
Filmmusikalisch im Fernsehen? Mhm. Ja, ich sag mal so. Meine Mutter erinnert sich immer am meisten daran, dass ich Musiker bin, wenn sie Tatort guckt. Ich habe zwar gar nicht so viele Tatortmusik gemacht, aber ich glaube, die Tatort ist so ein Kult in Deutschland und jeder, der den sieht, dem fällt dann noch auf, wer da die Musik gemacht hat. Und meine Mutter sagt immer, ich habe einen Tatort gesehen, da hast du wieder die Musik gemacht. Aber eigentlich ist Tatort vielleicht oder überhaupt Krimis, auch Schimanski oder Polizeiruf oder Stahlnetz, vielleicht ein Viertel von dem, was ich gemacht habe.
Aber das, was vielleicht die Leute dann stärker wahrgenommen haben, zumal die Tatorte, für die Sie komponiert haben, waren, glaube ich, vor allem die aus Münster und die werden ja besonders gerne geschaut.
Ja, das ist ein Grund, genau.
Ja,
Was ich übrigens gut finde, weil die oft wiederholt werden.
Lutz Kerschowski ist heute bei uns und wir werden später auch über Rio Reiser reden, mit dem Sie eng befreundet waren und dessen musikalischen Nachlass Sie auch über viele Jahre verwaltet haben. Also, und jetzt hören wir natürlich auch Musik von Ihnen, damit wir mal wissen, wie Sie so geklungen haben mit Kerschowski Band. So ein Abend hören wir jetzt. Noch einleitende Worte, was sollten wir noch wissen?
Oh, für mich ist das nicht nur letztes Jahrhundert, sondern letztes Jahrtausend. Es ist ja auch tatsächlich. Ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit unserer ersten Amiga-Platte, weil wir da reingestolpert sind in diese einzige Plattenfirma, was es dort gab, ohne jegliche Erfahrung, gerade ein halbes Jahr live gespielt hatten und da nicht so richtig klar kamen. Ich glaube, die Leute mochten die Platte und ich bin auch froh, dass wir die gemacht haben. Aber von heute aus gesehen finde ich den Sound ziemlich furchtbar.
Aber gönnen wir es uns trotzdem mal, um wenigstens mal reinzuhören. Ich finde es trotzdem interessant. Ist auch ein Stück von Ihrer Geschichte, Herr Kerschowski.
Klar.
So ein Abend wie der heute mit dir könnte ein Anfang sein. Sitzen so da und reden über alles und irgendwann fällt uns nichts mehr ein. Die Bänder mit den Bands sind abgefahren. Mike Oldfield hat auch eingepackt. Die Platte knackt, das Zimmer.
Musik von unserem heutigen Gast Lutz Kerschowski war das. In seinen Zeiten, als er ein kleiner Rockstar war in der DDR, Mitte der 80er Jahre. Und über eine Kindheit und Jugend in der DDR wollen wir jetzt reden. Sie sind geboren 1953, also vor 70 Jahren, in Ost-Berlin in der DDR. Wie stark, würden Sie sagen, hat Sie Ihre Herkunft geprägt oder und vor allem vielleicht auch auf welche Art und Weise?
Ja, die Herkunft prägt einen natürlich immer extrem. Ich würde jetzt mal aus dem Stand sagen, in zweifacher Beziehung. Einmal, natürlich war die DDR sehr speziell, weil ich habe natürlich in der Kindheit die DDR nicht als diesen politischen Staat gesehen, der versucht, so einen merkwürdigen Sozialismus aufzubauen, der es dann gar nicht war, der zwei Gesichter hatte im Alltag und in der Propaganda und so fort. Meine Kindheit war toll. Ich erinnere mich an ruhige Nachmittage, an wilde Spiele mit meinen Geschwistern, wir waren zu viert. Ich erinnere mich auch an unsere Straße in Pankow, auf der genau zwei Autos parkten, eins links, eins rechts und wir konnten auf der Straße Federball und Fußball spielen.
Das eine Auto davon war ein Trabi und das andere ein Wartburg.
Ich müsste nachgucken. Ich habe es nämlich neulich selber gesehen. Ich habe ein altes Foto von mir gefunden, das mich meine Mutter fotografiert hat. Und ich gucke in den Hintergrund und ich denke, es kann nicht wahr sein. Ja, das ist eine schmale Straße gewesen. Heute ist die links und rechts zugeparkt. Wenn von beiden Seiten einer kommt, gibt es echt Probleme. Ja, wie bei ganz vielen Straßen in Berlin inzwischen. Ja, aber zurück. Wir sind dann relativ schnell, weil unsere Wohnung viel zu klein war für vier Kinder und zwei Erwachsene, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Haben wir getauscht mit meinen Großeltern, sind an den nördlichen Stadtrand von Pankow. Der Ort hieß Blankenfelde, ist also nochmal ein kleineres Dorf als Pankow. Da hatte ich nochmal eine ganz andere Jugend, weil das war so ein bisschen Tom Sawyer-mäßig. Das war ein riesiger Naturschutz, wo man rumziehen konnte, wo man rauchen konnte, Abenteuer und irgendwelche Höhlen bauen und so weiter. Ich habe das geliebt und habe eigentlich von der DDR, wie sie heute in Erinnerung ist, dann natürlich erst viel später was mitbekommen.
also quasi ihre wirklich kleine Freiheit, Kindheit da gelebt. Was haben denn die Eltern beruflich gemacht?
Ja, das ist der zweite Punkt, der mich natürlich beeinflusst hat. Also ich sag mal ganz schlicht, also ich stamme wirklich aus sehr einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Arbeiter, war Heizungsmonteur, hat sich auch erst sehr spät qualifiziert, hatte nur eine 8. Klasse, war mit 17 noch in den Krieg gekommen, sehr schnell in Kriegsgefangenschaft gekommen, kam wieder, musste dann nochmal völlig neu anfangen. Meine Mutter blieb natürlich lange zu Hause mit 4 Kindern. Wir hatten natürlich damals auch kein Fernsehapparat, keine Waschmaschine, kein Kühlschrank. Das ist ungefähr, als wenn man heute sagt, dem Jugendlichen, die haben gerade das Internet abgeschafft. Ja. Also es war einfach und dann am Stadtrand auch einfach, aber dichter an der Natur, das hat mir mehr gefallen als an der Großstadt.
Also es klingt auch ehrlich gesagt so, als hätte Ihnen dann aber auch nichts gefehlt, trotz dieser einfachen Verhältnisse.
Mir hat in der Kindheit überhaupt nichts gefehlt. Im Gegenteil, ich bedauere manchmal die Kinder heute, die zugeschüttet werden mit allen möglichen Ansprüchen oder Kinderzimmern, die aussehen wie ein Spielzeugladen. Ja.
Als Sie 8 Jahre alt waren, wurde die Berliner Mauer gebaut. Haben Sie noch Erinnerungen daran oder auch an die Zeit davor? Als Kind konnten Sie ja noch zum Kudamm nach West-Berlin.
Ja, nicht zum Kudamm, da sind wir nicht hingefahren. Also meine Eltern sind mit mir schon noch ins Kino gegangen drüben. Daran habe ich Erinnerungen. Und mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, zu dem sie enge Beziehungen hatte, den haben wir öfter besucht. Das war ein Handwerker in West-Berlin, Glaser. Der hatte dort eine kleine Glaserei. Und natürlich erinnere ich mich daran, dass es dort anders aussah, anders roch und so weiter. Aber ich habe das damals nicht so empfunden, als gäbe es dort irgendwas, was mir fehlen würde.
Ja, aber dieser Mauerbau hat natürlich trotzdem sehr viel verändert für die Stadt. Damit waren bestimmte Wege nicht mehr möglich. Wie haben Sie das empfunden? War dann eher Berlin eingesperrt oder Ost-Berlin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwie waren beide eingesperrt. Ne? Ich glaube, West-Berlin war auf eine luxuriösere Art und Weise in einem goldenen Käfig eingesperrt. Und wir natürlich in einem graueren Ost-Berlin, was aber natürlich auch seinen Reiz hatte. Ich habe das nicht so sehr empfunden, weil, wie gesagt, ich war zu jung, obwohl ich so Erinnerungen habe. Ich erinnere mich auch, dass ich mit meiner Mutter am 13. August spazieren gegangen bin in der Nähe von der Bornholmer Straße und dort die Stacheldrahtrollen gesehen habe. Das war mir natürlich sehr befremdlich. Auf der anderen Seite bin ich ja alleine nie nach West-Berlin gegangen und mir hat nichts gefehlt. Ansonsten hatte ich meine Freunde, meine Geschwister und meinen Spielplatz, mein Pankower Freibad, alles da, was vorher war.
Und die gepflegte Langeweile.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen wie ein Bonmot, aber natürlich gab es nicht nur Langeweile. Wir haben uns natürlich unsere Abenteuer gesucht. Und so wie auch die Band später natürlich der Versuch ist, aus dieser Langeweile auszubrechen und irgendwie was zu erleben und ein bisschen intensiveres Leben zu führen, als vielleicht sich die DDR-Oberen sich das für die Bevölkerung gedacht hatten.
Ja, wie ist die Musik in Ihrer Jugend in Ihr Leben getreten?
Durch Kofferradio. Na, ich hatte 2 größere Schwestern. Ich war eigentlich für die 60er Jahre ein bisschen zu jung. Also ich war ja 68, dann 14. Aber meine größeren Schwestern hatten ihre Clique, die hatten alle lange Haare, die hatten Kofferradio, die haben sich an der Ecke getroffen in Pankow. Und da lief natürlich damals im Kofferradio das, was man heute schlechthin als die klassischen Oldies kennt, die in manchen Radiostationen rauf und runter gedudelt werden. Und das war natürlich jedes Mal, wenn man das Radio eingeschaltet hat, war das ein Erlebnis, ja.
Also Let It Be von den Beatles, Satisfaction von den Stones, so Zeug?
Ja, Kings, Who, alles rauf und runter. Man muss sich auch mal vorstellen, man hat ja damals diese Songs zum allerersten Mal gehört. Die gab es ja vorher nicht. Heute hat man die ja schon hunderte Male gehört und denkt, ach, was ein toller Song. Damals hat es einen fast umgehauen, wenn man bestimmte Sachen gehört hat.
Ja, mein Kollege Norbert Joa, der hat mal mitgezählt. Er hat sich jetzt mal wieder Hey Jude angehört und dieses na, 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 na geht 20 Mal. 20 Mal kommt es.
Ja, das ist so ähnlich wie der lange Schluss von Atlantis von Donovan. Wo das ganze Vorgeplänkel schon ganz schön ist, aber dann geht die Post ab und man vergisst die Zeit eigentlich in diesem Song.
Jetzt haben Sie ja die Musik gehört, haben Sie ja gerade gesagt, im Radio, aber es ist ja nochmal ein anderer Schritt, tatsächlich zur Gitarre zu greifen oder überhaupt selber aktiv zu werden. Wie lief das bei Ihnen?
Ja, das war mir von meinem Elternhaus her überhaupt nicht in die Wiege gelegt und damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Das war passiert wie eine Initialzündung. Ich hatte eine Freundin, in der Schule, ich kam dann aufs Gymnasium, hieß bei uns erweiterte Oberschule, war in der 11. Klasse. Und die Freundin hatte zu Hause eine Gitarre stehen, in so einer braunen Stoffhülle. Und ich habe gesagt, ach, borg mir die doch mal. Ja, kein Problem, sie spielte nicht. Und ich nahm die Gitarre mit nach Hause, wusste erstmal gar nichts mit anzufangen. Aber eines Sonntags lag ich in unserem Zimmer, ich wohnte mit meinem Bruder zusammen in so einem Mansardenzimmer in dem Haus oben, lag auf meinem Bett, sah die Gitarre, packte die aus. In der Hülle waren Hefter drinne und da schlage ich den auf und da sind diese ganzen Texte von den Songs, die ich kannte. Und die Melodie kannte ich, der Text war mir vertraut, aber ich wusste nichts anzufangen mit diesen vielen kleinen Buchstaben, die über den Zeilen stehen, also die Griffe. Aber am Ende gab es eine Grifftabelle und dann habe ich tatsächlich an diesem Sonntag, bin ich gar nicht aufgestanden. Ich habe von früh bis späten Nachmittag im Bett gelegen, habe sämtliche Akkorde gelernt und konnte an dem Abend sämtliche Songs spielen und war selber erstaunt.
Also es hört sich an wie so ein, fast so ein Erweckungsmoment.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Also ich dachte so, das ist so wie der erste Sex, ja. Also wo man sagt, Kinder, wieso habt ihr mir das nicht früher gesagt, dass es gibt? Das ist doch Wahnsinn, ja.
Ja, und dann könnte ich mir vorstellen, gerade mit dieser Gitarre, da macht das natürlich auch Eindruck. Das heißt, da kommt man der anderen Sache möglicherweise auch näher, wenn man am Lagerfeuer sitzt und das gut kann.
Ja, das spielt aber dann keine Rolle, wie das so ist in der 11. Klasse mit der Freundin war. Relativ schnell Schluss, obwohl ich ihr für diese Gitarre natürlich noch bis heute dankbar bin. Und dann hatte ich eine ganze Weile gar keine Gitarre und habe mir dann erst eine besorgt, als ich zur Armee gekommen bin. Und da hatte ich wieder mal Glück, kam mit einem richtig guten Typen auf dem Zimmer, mit dem ich heute noch befreundet bin, der sein Geld damit verdient, als Pantomime und Klon zu arbeiten. Das war, also selbst die Armeezeit war für mich eine gute, lustige Zeit. Und da hatte ich ein Tonbandgerät und da habe ich richtig angefangen, Gitarre zu spielen. Also als ich dann wiederkam von der Armee, da konnte ich es recht gut.
Ja, Herr Kerschowski, wo sind Sie denn auch mal angeeckt in der DDR? Wo hat Sie auch das System tatsächlich genervt?
Ja, angeeckt ist man natürlich oft. Also in der Schule hatte ich Pech, dass ich eine Klassenlehrerin hatte, mehrmals, vor allen Dingen dann auf dem Gymnasium, die so richtig 300%ig war Stalinistin und irgendwie auch, glaube ich, nichts mit Kindern am Hut hatte und mit Jugendlichen schon gar nicht. Die stand tatsächlich unten an der Eingangstür von der Schule und hat jeden, der zu lange Haare hatte, wieder nach Hause geschickt. Oder wenn man sich Haare gewaschen hatte und die wehten so ein bisschen im Wind, ging gar nicht. Ich hatte mir mal so eine Lederjacke besorgt und hatte auf dem Ärmel ein Ahornblatt und war mir aber nicht dessen bewusst, dass das jetzt was mit Kanada zu tun hat. Wurde ich wieder nach Hause geschickt. Ja, das sind so kleine Geschichten. Bei der Armee gab es natürlich auch Stress. Irgendwie, da bin ich auch 2-3 Mal im Knast gewesen wegen unerlaubter Entfernung. Aber ich habe das nie so empfunden, dass man sagt, die DDR war eine Diktatur und wenn du gegen den Strom schwimmst, wirst verhaftet und gefoltert, kommst nach Bautzen oder so. Also in diesen Dimensionen habe ich das nie empfunden. Allerdings war ich jetzt ja auch nicht jemand, der irgendwie politisch in der ersten Reihe stand oder so. Also schon von dem, wo ich herkam, ich glaube, das hing auch ganz stark davon ab, wie man sozialisiert war, aus welcher Schicht man kam. Ja? Also wenn ich ein Funktionärskind gewesen wäre, dann hätte es bestimmt öfter gekracht, aber so nicht. Wobei ich muss sagen, meine Mutter hat schon so eine harte Berliner Klappe und die lässt sich den Mund nicht verbieten. Und da hatte ich auch mal richtig Ärger in der Schule. Beim allerersten Elternbesuch in der 9. Klasse vom Gymnasium, wo meine Klassenlehrerin irgendwie uns alle mal beschnuppern wollte, sagte sie so in der Art zu meiner Mutter, wissen Sie, dieser Staat gibt natürlich viel Geld aus für Ihren Sohn, der investiert natürlich auch Hoffnung und die Bildung hier und überhaupt und politisch und wir hoffen natürlich, dass Sie das auch entsprechend unterstützen. Und da sagte meine Mutter, hören Sie mir auf mit dem Regime hier. Unter dem Regime hier wurde mein Vater ermordet. Da war erstmal Ruhe. Und die Geschichte dahinter ist, dass ihr Vater im Ersten Weltkrieg verwundet war, hat ein steifes Bein, wurde im Zweiten Weltkrieg nicht wieder eingezogen. War in dieser Stadtrandsiedlung, als die Russen kamen, der einzige Mann, der überhaupt da war. Die anderen waren alle in den Wald geflüchtet. Er sagte, ich habe nichts getan, ich bleibe hier. Und weil er der Einzige war, haben sie ihn mitgenommen. Und er wurde ins KZ Sachsenhausen gesteckt, was ja nach dem Krieg von den Russen weiter benutzt wurde. Was die absolute Mehrheit nicht wusste und was auch überhaupt nicht Thema war. Das kam erst nach der Wende eigentlich hoch. Jedenfalls war mein Opa dort und ist dort gestorben, so wie auch Götz George. Das war natürlich ein Trauma für meine Mutter, die damals 17 war und gesehen hat, wie sie ihn dort abgefahren haben. Und das war meiner Mutter egal, ob mir das Ärger beschert in der Schule oder ob meiner stalinistischen Lehrerin die Kinder darunter klappt. Und ich glaube, ein bisschen was davon habe ich schon geerbt.
So, und dann sind Sie auf die Schule gegangen und danach, was war denn der Plan? Also Sie mussten, haben Sie gesagt, zur Nationalen Volksarmee, wie alle. Und wo sollte es denn dann beruflich hingehen? Was haben Sie denn gedacht?
Ich habe gar nichts gedacht. Also ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe mich für ein Studium beworben, Physik, was natürlich Hanebüchen war mit Physik 3, Mathe 4. Also ich habe sozusagen die Katastrophe vorprogrammiert, aber mir war das lieb, weil damit war ich erstmal frei und konnte nach der Armee neu überlegen. Dann habe ich einfach nach der Armee gar nichts gemacht. Es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, mit einem Freund zusammen, den ich aus der Schule kannte, in Dresden bei einer Gruppe mitzuspielen. Das habe ich dann auch gemacht, wohnte da ein halbes Jahr und habe ein bisschen von Ersparnissen gelebt und bin dann wieder nach Berlin zurück mit ihm, weil er in einer anderen Band mitspielen sollte. Und da hat er mich mit reingeschleust sozusagen. Und dann war ich das erste Mal in so einer Art kleiner Band, besetzte meine erste Wohnung in Berlin und dachte, hier bleibe ich jetzt kleben. Also hier kriegt mich keiner wieder weg.
Sie sagen das so ganz selbstverständlich, eine Wohnung besetzen. Also Sie waren Hausbesetzer.
Naja, in der DDR gab es viele Hausbesetzer. Allerdings wurde selten von ganzen Gruppen ganze Häuser besetzt, die dann schwarze Fahnen rausgehängt haben. Das gab es natürlich auch hier dann nach der Wende. Vorher ging es mehr darum, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Und viele Wohnungen standen leer, weil natürlich die staatliche Planwirtschaft, die konnte weder dafür sorgen, dass es in Bautzen rosa Schnürsenkel gab, die konnte aber auch nicht dafür sorgen, dass alle Wohnungen immer in Ordnung waren oder vermietet wurden, wenn jemand ausgezogen, umgezogen, gestorben ist. Also diese Planwirtschaft hat eben auch vorne und hinten nicht funktioniert und da musste man oft selber aktiv werden. Und wenn man sich in eine Wohnung gesetzt hat, hat man sich mit den Nachbarn versucht gut zu verstehen, hat die Frage, wo ist das Mietenkonto, was zahlt ihr? Dann gab es Ärger, manchmal kam die Polizei und nach einem Jahr hat man dann in der Regel eine Zuweisung bekommen.
So, und dann haben Sie gespielt, Sie haben es schon gesagt, in einer Amateurband, Regenmacher, glaube ich, hieß die damals.
Genau.
Mhm. Und was hat das denn in Ihnen dann ausgelöst, in der Band zu spielen? Das war ja offensichtlich schon so ein bisschen so eine Weichenstellung.
Ja, mir war klar, dass ich das auf jeden Fall weitermachen werde. Also mir war auch relativ klar, dass ich damit nie Erfolg haben werde, weil zu der Zeit, und da muss ich vielleicht mal einen kleinen Einschub machen, weil wir haben ja vorhin kurz über DDR-Rockmusik gesprochen und das ist wie so ein Fass, wo wir alle drinstecken. Aber ich habe vor 2-3 Jahren oder so mein Buch gemacht, das heißt Östlich der Elbe. Und da habe ich alle meine Lieblingstexte von Östlich der Elbe von Anfang der 70er bis, glaube ich, 2015 oder so abgedruckt mit wunderbaren Fotos von dem Fotografen Ulrich Burchardt. Und da habe ich ein Vorwort geschrieben und da wurde mir nochmal richtig klar, dass diese 20 Jahre DDR-Rockmusik von, sagen wir mal, 70 bis 90 ganz unterschiedlich waren in 5 Jahresabschnitten. Und die eigentliche lyrische, balladeske DDR-Rockmusik, die heute so geliebt wird, ja auch zum Teil zu Recht, fand eigentlich im Wesentlichen nur zwischen 75 und 80 statt. Karat. Und diese ganzen Bands in 18 Jahren sah das schon ganz anders aus. Und mit Regenmacher kamen wir genau in diese Zeit und da war mir klar, in diese schlagerhafte, gut produzierte, aber ein bisschen auch märchenhafte, mit merkwürdigen Texten versehene Rockmusik passe ich eigentlich gar nicht rein.
Sie wollten es rockiger?
Auf jeden Fall. Ich mochte mehr die ersten 5 Jahre mit Renft vor allen Dingen. Nachdem Renft ja Mitte der 70er verboten wurde, sind ja doch, glaube ich, auch in vorauseilendem Gehorsam viele DDR-Bands, die vorher interessante Musik gemacht haben, haben dann irgendwie Preise beim Schlagerfestival bekommen oder so. So wie auch Karat, die hatten ja auch sehr experimentell begonnen als eine Band, die sich Panterei nannte und waren dann auf einmal doch mehr oder weniger eine für mich sehr schlagerhafte Band.
Ja, und dann sind Sie tatsächlich, haben eine eigene Band gegründet, die auch nach Ihnen dann benannt wurde, die Kerschowski-Band, und haben tatsächlich eigentlich fast ein bisschen mirakulöserweise sehr schnell einen Plattenvertrag bekommen bei dem staatlichen Label Amiga. Und das war ja die einzige Möglichkeit, überhaupt Musik zu veröffentlichen. Wie kam es zu diesem Deal?
Das hat uns alle selbst überrascht, muss ich sagen. Der Wechsel kam, als unser Regenmacher-Sänger aufgehört hat, Musik zu machen. Und ich dann angefangen habe, meine eigenen Songs zu singen. Und irgendwie scheint das in diese Zeit reingepasst zu haben. Ich hatte Kontakt zu dem Sänger von der Band Panko. Und der hat dem Panko-Manager gesagt, guck dir diese Band an, die sind gut. Da waren wir ein paar Monate im Proberaum, als sie probten. Und der kam und sagte, super, ihr spielt in 10 Tagen dort und dort als Vorband von Panko. Und das war dann tatsächlich so, dass die Leute dort gleich beim ersten Konzert begeistert waren und jemand rief laut, wo wart ihr denn so lange? Also irgendwas, wie wir waren, hat gefehlt scheinbar. Und das haben auch Leute mitgekriegt bei Amiga. Es war ja doch so, dass die Mitte der 80er Jahre eine sehr spezielle Zeit waren. Die DDR begann merklich zu bröckeln. In der Sowjetunion gab es Michael Gorbatschow. Und auch in der DDR wartete man, wann kommt unser Gorbatschow? Ändert sich hier was? Wann ändert sich was? Wir wollen, dass sich endlich was ändert. Und deshalb gab es doch eine große Sehnsucht danach, scheinbar nach so einer Band, wie wir es waren. Und deshalb passten wir noch rein. Und es gab auch in allen Institutionen, sei das jetzt Partei, FDJ, Rundfunk, Fernsehen, Schallplatte, Leute, die natürlich auch intensiver als andere darauf gewartet haben und alles unterstützt haben, was in diese Richtung ging.
Und wie sah denn diese Welt aus von der Kerschowski-Band? Sie haben viel live gespielt. Gibt es so ein, zwei Auftritte, die Sie nie vergessen werden?
Ah ja, es gibt viele Auftritte, die ich nie vergessen werde. Wir haben ja, obwohl wir doch relativ schnell diese Platte gemacht haben, dafür keine Lizenzen bekommen. Das war Teil von dem Spiel in der DDR. Man bekam einmal das Honorar für eine Platte, egal ob die sich 100 oder 100.000 Mal verkauft hat. Und alle DDR-Bands lebten vom Live-Spielen. Wir waren also kleine Betriebe. Wir waren 6 Musiker, 3 Techniker und eine Managerin. Wir hatten einen LKW und einen Bus und eine eigene PA. Haben ständig die Kilometer geschrubbt auf der Autobahn, haben aufgebaut, abgebaut, waren nachts wieder zu Hause und haben 10, 15 Mal im Monat gespielt. Und das war unser Leben. Und wenn wir nicht gespielt haben, haben wir geprobt oder die Autos repariert.
Damit es wieder weitergeht. Sie haben auch mal als Vorgruppe von Rio Reiser gespielt, 1988 war das noch. Hm. Und das ist eine Begegnung gewesen, die einen Nachhall hatte.
Ja, erstaunlicherweise war doch Rio jemand, über den ich Mitte der 80er Jahre im Radio gestolpert bin und dachte, hoppla, was ist das denn? Das ist ja unheimlich interessant, was der macht. Dann gab es einen FDJ-Funktionär im Osten, der diese großen Konzerte organisiert hatte. Bob Dylan
in die DDR geholt
in
hat.
In Treptow, ja. Bruce Springsteen in Weißensee. Der war so auch ein bisschen verrückt und der war Musikfan. Also auch einer von denen, die im Apparat waren, aber schon auf der anderen Seite eigentlich. Und die gesagt haben, wir wollen Bob Dylan in der DDR sehen. Wir wollen Bruce Springsteen sehen. Und wir wollen Rio Reiser sehen. Weil für ihn hat Rio Reiser eigentlich sein Lebensgefühl in der DDR verkörpert, obwohl er gar nicht von uns kam. Ja? Also ein Song wie Lass mich los von Rios erster LP hat er natürlich so interpretiert, dieser Staat hier engt uns ein, der soll uns einfach loslassen. Ja? Wir sind doch keine Verbrecher, wir sind auch keine Systemfeinde. Wir wollen aber hier in einer gewissen Freiheit leben einfach und auch reisen können.
Ich würde sagen, über Rio Reiser reden wir gleich. Jetzt hören wir ihn doch einfach mal mit Nach Hause, Rio Reiser von Tonsteine Scherben. Unverkennbare Stimme von Rio Reiser hier bei uns in unserer Talksendung 1:1 auf Bayern 2. Heute mit unserem Gast, dem Musiker Lutz Kerschowski aus Berlin-Pankow, der uns von da zugeschaltet ist und der einen engen Draht zu Rio Reiser hatte. Also wir haben schon gerade gehört, sie hatten ihren Plattenvertrag mit ihrer eigenen Band in der DDR, haben dann Vorgruppe spielen dürfen beim Rio Reiser Konzert in Ost-Berlin. Und wie wurde daraus eine Freundschaft?
Es gab einen Bandprojekt neben meiner Band. Die Band nannte sich Blankenfelder Boogie Band. Blankenfelde, weil das Dorf, aus dem ich da kam, am Stadtrand Blankenfelde hieß. Das war nur als Nebenbei-Ding geplant, aber ich mochte das sehr. Da waren 12 Musiker, auch aus anderen Bands natürlich dabei, von Renf, von Pankow, von Engerling. Und ich hatte dafür Rock'n'Roll-Texte ins Deutsche übersetzt, weil mir, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, also die Methode, dass viele Ost-Rock-Bands sich ihre Texte haben von doch fremden Lyrikern haben schreiben lassen, das war mir fremd. Ich habe ja meine Texte selber geschrieben, aber ich wollte auch besser werden. Und der Druck, der auf uns lastete, also auch politische Texte oder bedeutsame Texte zu machen, fand ich okay, aber das war nur ein Bein. Auf dem anderen Bein wollte ich natürlich Rock'n'Roll, das muss auch mal Spaß sein und sexy und ein bisschen rebellisch. Und das war bei diesen 15 Jahre Rock'n'Roll-Songs da, die waren irgendwie so einfach und so frech. Ja? Also du kannst meinen Namen durch den Kakao ziehen, aber tritt nicht auf meine blauen Wildlederschuhe. Das fand ich wunderbar. Und nachdem ich diese Sachen übersetzt hatte, war mir klar, ich kann die nicht bei Amiga abmischen, sonst würden die so klingen wie unsere erste Platte und das wollte ich nicht. Bei dem Konzert mit Rio haben wir einen von diesen Songs zum Soundcheck gespielt. Rio hatte den gehört, der hat ihm gefallen und am zweiten Abend vorgeschlagen, dass wir doch daraus eine Session machen sollten. Und er hat dann diesen Song Summertime Blues auf Englisch gesungen, die Strophen und ich hinterher meine auf Deutsch. Mit dem Refrain, ein heißer Sommer wartet vor der Tür, was natürlich auch eine gewisse Prophetie hatte, die wir noch nicht kennen konnten damals. Aber ihm hat es so gut gefallen, dass er gefragt hat, ob ich noch mehr davon habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe eine ganze Platte. Und da hat er gesagt, Männer kommen nach Friesenhagen zu mir und wir mischen die zusammen ab. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Kann das sein, dass ich hier in Sibirien wohne und da steht noch eine Mauer dazwischen? Da hat er gelacht, also pass auf, ich halte mir 4 Wochen frei. Wenn es klappt, dann komm einfach. Und wie die Mühlen manchmal malen, ich weiß bis heute nicht genau, wie es geklappt hat. Vorher hatte ich auch Angebote, in West-Berlin mit meiner Band zu spielen, in Westdeutschland. Die durften wir nicht fahren. Aber nach Friesenhagen, um diese Boogie-Band-Platte abzumischen, durfte ich fahren. Und da war ich dann...
In Schleswig-Holstein.
In Nordfriesland.
Genau.
Und da war ich richtig weit weg von Berlin, 450 Kilometer, mit einem gelben Wartburg und der 8-Spur-Bandmaschine im Kofferraum, auf der wir die Boogie-Band aufgenommen hatten. Also in der Garage ist die ja quasi so schwarz produziert worden. Und da war ich dann 4 Wochen mit Rio alleine im Mai 89. Da war die Mauer also noch zu, aber es war schon stürmisch. Ja, Rio hat das wahnsinnig interessiert alles und hat mir Löcher in den Bauch gefragt. Und ich habe ihm natürlich Löcher in den Bauch gefragt, was war denn hier mit Scherben? Wieso ist das Haus hier so leer? Und was treibst du so? Und wie produziert man denn im Westen und so? Ja, und wir haben in diesen 4 Wochen am Mixer gehangen, also auch sehr eng immer nebeneinander gesessen und entweder kann man sich dann irgendwann nicht mehr riechen oder man versteht sich. Und wir haben uns scheinbar ganz gut verstanden. Er hat mich dann demnächst gleich wieder eingeladen.
Ja, und dann fiel die Mauer. Sie hatten im Übrigen auch eine Protestresolution unterzeichnet mit anderen Musikerinnen und Musikern. Dann kam sozusagen das Ende der DDR und damit natürlich auch die Möglichkeit für Sie, auch öfters nach Friesenhagen zu fahren, auch Rio-Reise regelmäßig zu sehen. Und das haben Sie auch getan.
Ja, er hatte mich gleich schon im Dezember 89 eingeladen. Da war er in Berlin, hat eine Platte produziert im Audiostudio. Da war ich dabei, habe dann schon ein bisschen drauf gesungen. Und Silvester haben wir zusammen in Friesenhagen gefeiert mit vielen Freunden. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, dass er mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich in seiner Band Gitarre spielen würde. Also vielleicht muss man dazu wissen, dass ich in meiner Band Kerschowski gar nicht Gitarre gespielt habe, sondern nur gesungen habe. Und Rio wusste aber, dass ich okay Gitarre spielen kann, weil wir haben oft zusammen Musik gemacht in Friesenhagen. Er am Klavier, ich an der Gitarre und haben alle möglichen Songs gesungen. Und so kam es dann auch.
Und ich frage mich, wie das alles bei Ihnen ankam. Im Grunde genommen ja schon auch sehr überraschend. Auf einmal letztendlich mit einem Musiker, den man sehr verehrt, dessen Werk man sehr gerne mag, aus Westdeutschland in dessen Begleitband zu sein, wo vorher noch kurz vorher noch die Mauer stand. Also es waren ja absolut turbulente Zeiten.
Ja, das stimmt. Allerdings ging ja damals der Spruch, es wächst zusammen, was zusammen gehört. Und bei Rio hatte ich das Gefühl, da wächst auch was zusammen gehört. Er würde mich nicht einladen, wenn er mich nicht mögen würde. Und ich habe natürlich mich gefreut, mit ihm zu arbeiten und auch diese ganze Arbeitsweise, den Westen über ihn kennenzulernen. Aber er war für mich eigentlich schon ein sehr guter Freund und wie ein Bruder.
Ja, Sie waren auch mit ihm dann im Urlaub lange im Süden unterwegs, wie gesagt in der Begleitband. Er ist 1996 gestorben. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Todesursache, er starb an akutem Rio. Können Sie es mal erklären?
Ja, es gibt natürlich eine konkrete Todesursache. Aber, also ich sag mal so, Rio hat für die Scherben ungefähr 80 Songs geschrieben. Und wie intensiv er da drin gesteckt hat und gesungen hat, das kennt man ja. Rio hat für seine Solo-Jahre ungefähr 80 Songs geschrieben. Aber ich habe 2016 aus dem Rio-Reiser-Archiv, was ich dann aufgebaut habe, die Blackbox Rio-Reiser produziert. Und darauf sind nochmal ungefähr 360 bis dahin unveröffentlichte Songs. Man kann sich vorstellen, also viele denken, ja, Rio hat intensiv gelebt und Scherben und so weiter. Der ist früh gestorben, hat intensiv gelebt. Aber er hat bei diesen 360 Songs, die neben Scherben und seiner Solozeit permanent entstanden sind, sich genauso intensiv reinbegeben wie in seine ganzen anderen Projekte. Er hat einfach alles 100% und sehr intensiv betrieben. Und wenn das so ist, ja, vielleicht läuft dann die Uhr auch mal früher ab. Wenn man mit 300% lebt, stirbt man vielleicht doch zwei Drittel früher, ich weiß es nicht.
Nach seinem Tod jedenfalls endete die Geschichte nicht für Sie, denn es war dann erstmal eine Unsicherheit, wer kümmert sich überhaupt um den Nachlass, wer ist noch da von den Scherben, wer fühlt sich verantwortlich, wer kann und will und darf überhaupt sich dieses Werks annehmen. Am Ende waren Sie einer derjenigen oder vielleicht sogar mit die entscheidende Figur, die sich um den Nachlass von Rio Reiser gekümmert hat. Wollen Sie mal erklären, was Sie da gemacht haben und wie das aus Ihrer Sicht kam?
Ja, das hat mich auch wieder verwundert, weil es gab da natürlich Tonschein der Scherben, viele Musiker drumherum und das war ja auch eine Kommune, da gab es viel mehr als die Scherbenmusiker und die Familie und trotzdem ist das an mir hängen geblieben und ich habe mich schon manchmal gefragt, warum, ja. Aber natürlich muss man zum einen sagen, da gab es auch nicht mehr so viele Kontakte in den letzten 10 Jahren. Rio war schon recht alleine in Friesenhagen, nur sein alter Gitarrist und Freund Langrue wohnte noch dort, mit dem er auch guten und engen Kontakt hatte. Die anderen habe ich dort sehr selten gesehen, obwohl ich oft in Friesenhagen war. Und irgendwie gehörte auch dazu, das habe ich auch erst später kapiert, man muss sich eben sehr gut nicht nur mit Musik auskennen, sondern auch mit Computern. Man muss sehr gut organisiert sein, man muss auch tough sein. Wenn man Ja sagt, muss man bei Ja bleiben, auch wenn es 20 Jahre dauert. Insofern hat das alles schon seinen Sinn und ich kannte viele von den Sachen, die wir dann noch rausgebracht haben, weil ich eben mit Rio, wenn ich in Friesenhagen war, sehr viel von den Sachen schon gehört hatte und wusste, was es alles gibt und wo es war und so weiter. Aber es hat mich unterm Strich doch erstens gewundert, dass es bei mir geblieben ist, denn ursprünglich war es anders geplant. Und das hat mich ehrlich gesagt dann auch doch verwundert und geschockt, dass es 20 Jahre gedauert hat.
20 Jahre, in denen Sie Musik ausgegraben haben, digitalisiert haben, Fotos, Artikel und so weiter, damit das nicht verloren geht und gleichzeitig diese Arbeit finanziert mit Aufnahmen, die noch veröffentlicht wurden. Was würden Sie sagen, bleibt von Rio Reiser?
Da bin ich mir sehr unsicher. Ich fürchte, dass die meisten Menschen gar nicht viel mehr kennen und auch gar nicht viel mehr kennen wollen und brauchen als Keine Macht für Niemand und König von Deutschland. Ob sich das nochmal ändert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob diese Blackbox, die ich produziert habe, mit den 360 Songs, wo wahnsinnig interessante, schöne Sachen drauf sind, wirklich angekommen ist in der deutschen Öffentlichkeit. Ich glaube nicht. Allerdings habe ich es geschafft, dass über einen Freund, einen Archivar, der mir geholfen hat, das Rio-Archiv aufzubauen, der Rio-Nachlass dann nach Marbach gekommen ist, ins größte deutsche Literaturarchiv, also neben Hölderlin, Thomas Mann, Marcel Proust und weiß nicht wem noch wen. Und ich glaube, was dort landet, wird früher oder später auch gewürdigt in seiner ganzen Breite und nicht bloß in den Schubfächern.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2. Lutz Kerschowski. Einmal Pankow, immer Pankow.
Einmal Löwe, immer Löwe. So sagt man in München.
Ja, hier sagt man einmal Union, immer Union.
Eisenunion. Ja, Lutz Kerschowski, wir haben gerade schon gehört über Ihre Karriere als Musiker zu DDR-Zeiten und natürlich auch danach und über Ihre sehr verdienstvolle Arbeit, dass Sie letztendlich das Werk von Rio Reiser, Ihrem Freund, bewahrt haben, archiviert haben. Und das hat Sie tatsächlich 20 Jahre gekostet. Eigentlich unglaublich. Und in dieser Zeit haben Sie natürlich auch noch Ihre eigene Karriere gepflegt. Sie haben irgendwann angefangen, Filmmusik zu machen. Wie kam das zustande?
Ja, zum Glück kann man sagen, zum Doppelten zum Glück. Zum einen, weil ich dadurch doch auch hauptsächlich weiter meine Musik machen konnte. Und zum Zweiten auch, weil ich dadurch auch von niemandem abhängig war, sage ich mal ganz direkt. Ja.
Sie haben ja in der Vergangenheit auch Nebenjobs haben müssen, um die Musik zu finanzieren in den ersten Jahren. Da waren Sie, glaube ich, Filmvorführer und alles Mögliche.
Ja, das hat andere Gründe. Das habe ich freiwillig so entschieden, weil ich, wie gesagt, die Musik war, das war mein Ding. Und ich wollte nicht in irgendwas reinrutschen, was mir vielleicht gar nicht gefällt, bloß um Musik machen zu können, von Musik leben zu können. Deshalb habe ich mir gesagt, ich suche mir immer irgendeinen Job, den ich mache, der mir den Rücken frei hält und in die Musik quatscht mir keiner rein.
Umso schöner, dass also dann die Filmmusik zu Ihnen kam. Ja. Berichten Sie mal weiter, wie war denn der Einstieg in diese Welt der Filmmusik?
Es gab den Regisseur Manfred Stelzer und der hatte seine letzte Filmmusik von Heindling bekommen, die ich sehr schätze, die ich sehr mag.
Der kürzlich auch bei uns hier im Talk zu Gast war bei mir.
Und den ich dann zum Abschiedskonzert nach Rios Tod ins Tempodrom eingeladen habe, der auch kam. Der konnte aber aus irgendeinem Grund nicht und Manfred Stelzer hörte von mir, kam zu mir und es handelte sich um einen Polizeiruf mit Kurt Böwe und Uwe Steimler. Und ich dachte, oh super, Filmmusik wolltest du schon immer mal machen, aber das bleibt bestimmt eine Eintagsfliege, denn die Beziehung von Filmmusiker zum Regisseur ist meistens sehr eng und der wird dann wieder zurückgehen. Und weil das so war, weil ich davon ausgegangen bin, dachte ich, okay, dann will ich wenigstens ich meinen Spaß haben und habe mir den Vox-Verstärker und meine E-Gitarre geschnappt, die ich mir für die letzte Rio-Tour 96 geholt hatte. Hab den aufgedreht, hab mir ein schönes Thema ausgedacht und dazu improvisiert und dachte, ja, das macht man eigentlich nicht im deutschen Polizeiruf, aber was soll's. Ich habe meinen Spaß und der Regisseur hat seine Musik, wenn er so nimmt, ist gut und dann trennen sich die Wege. Und dann kam der Regisseur, guckte sich den Film an, sagte 90 Minuten, kein Ton. Und als das Black kam, dreht er sich zu mir und sagt, jo mei, endlich mal jemand, der was anderes macht. Und damit war eine lange Freundschaft geboren, denn es war so, dass die Beziehung zwischen Regisseur und Filmmusiker sehr eng ist und der Manfred kam dann die nächsten Jahre immer und immer wieder, machte am Anfang einen Film im Jahr, dann zwei, dann drei, dann vier. Hatte ich sehr viel zu tun, aber ich habe es auch geliebt. Es gab zum Beispiel einen Film, da verliebte sich der Hauptdarsteller in eine Schauspielerin, die in schlechten B-Movies mitspielte. Und ich mache die Filmmusik für den Film, aber ich mache auch die Filmmusik für die B-Movies, die er sich im Kino anguckt. Ja? Das mag ich unheimlich, diese Herausforderung. Oder wenn der Regisseur kommt und sagt, du mach mir mal hier eine Trompete wie Miles Davis. Das ist schon eine Herausforderung. Aber als Musiker macht mir das unheimlich Spaß, mich da reinzudenken. Und auch Spaß, ich bin ja ein Teamplayer, eine Sache zu bedienen und meinen Teil dazu zu tun.
Zwischenbilanz, 70 Jahre Kerschowski, wie fällt die aus?
Ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut. Also ich musste neulich mal gucken, was ich so gemacht habe und habe mitgekriegt, dass ich mal jetzt von meinen CDs abgesehen in den letzten Jahren, also seit Rio gestorben ist, ungefähr 40 CDs produziert habe und 40 Filmmusiken gemacht habe. Das ist eine ganze Menge Stoff, eine ganze Menge Musik auch. Musik, die mir sogar selber gefällt. Ich bin auch wirklich stolz, dass ich diese Sache mit Rio machen konnte, weil ich glaube, die war bei mir und seinen Brüdern, mit denen ich das zusammen gemacht habe, in guten Händen. Und wir haben das professionell und sehr liebevoll gemacht. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, mal zu gucken, was mache ich jetzt noch. Ich habe mal eine CD mit einem Freund produziert, der nur im Berliner Dialekt singt. Die Songs haben mir so gut gefallen. Und diesen Luxus kann ich mir jetzt leisten. Und ansonsten gehe ich heute Nachmittag raus und mähe den Rasen und freue mich, dass die Vögel singen und die Sonne scheint.
Und wenn es ein bisschen langweilig wird, ist auch okay.
Ja, finde ich prima. Merkwürdigerweise war es in meinem Leben recht selten bisher langweilig.
Und es hört sich auch so an, als wäre alles irgendwie so spielerisch ineinander übergegangen. Da ist keine große Ambition zu hören, sondern es hat sich, glaube ich, so ergeben. So klingt es zumindest.
Es ist für mich im Nachhinein doch schon sehr verwunderlich, dass jemand aus dem Haus, aus der Ecke, aus der ich komme, tatsächlich es schafft, ein Leben lang von seiner Musik leben zu können, ohne je wirklich einen Plan gehabt zu haben.
Ja, das war mein heutiger Gast in 1:1 der Talk. Lutz Kerschowski war uns aus Berlin-Pankow zugeschaltet, Musiker, Filmmusiker und Nachlassverwalter gewissermaßen von Rio Reiser. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne und vielen Dank für das Interesse.
Sehr gerne. Ja, zu finden ist dieser Talk in der ARD-Audiothek, genauso wie beispielsweise die Radioreisen, akustische Reisen von Grönland bis in die Kaffeehäuser von Wien mit Bärbel Wossack.